Kulturi, wie hat der Wange gefallen?
Das Lauberhorn. Mhm. Also ich muss sagen, die Leute sind wahnsinnig. Also wenn man sie im Fernsehen sieht, sieht man nie, wie steil das ist. Und dort der Hund schopft durch ab. Und nachher, wenn man sieht, wie eng das ist, dort die Mausen fallen hinterher. Dort sind wir ja gestanden. Also muss ich sagen, die sind hochgradig kriminell.
Also bist du auch noch in Kitzbühel gewesen? Letztes Wochenende. Mausenfall ist nicht in Lauberhorn.
Nein, ich meine das Kärmenes.
Meinst du auch nicht. Du meinst Canadian Corner. Nein. Wir sind unterhalb vom Canadian Corner gewesen.
Ja, aber wir haben den Hundschopf gesehen und nachher
Canadian Corner und Kärmenes haben wir gesehen, wie es reinkommen und ja, wie es rausgehen. Aber eben, wie sie es genau gemacht haben, haben wir nicht gesehen.
Aber wie schmal das ist, haben wir gesehen. Also ich habe es krass gefunden. Und vor allem der Kilde.
Bei 107 Stämmen, nicht schlecht. Ja.
Bei 107 Stämmen und einfach, er hat nochmal eine höhere Linie gehabt bei dem Canadian Corner als alle anderen.
Ja, ist sehr beeindruckend.
Also Maschine.
Sehr beeindruckend, all die Fans. Wir sind eben dort bei dem ja fast schon berühmten Hügel gewesen, wo all die Fans sind, die da ihre eigenen Raclettes machen und Fondes mitbringen und ihre eigenen Soundsysteme. Das ist wirklich lässig. Ja.
Und parallel haben wir dann die Rennen auch auf dem Bildschirm schauen.
Genau.
Also nein, es ist
sicher... Das Erlebnis ist sehr empfehlenswert, ja.
Ja, sehr empfehlenswert. Und wir haben auch ein bisschen die Sonne gesehen.
Genau.
Zur Stepio.
Super Übergang.
Jetzt auch noch ein Ski-Podcast. Was sagst du eigentlich zu der Derniere vom Beat Feuth?
Ja, also...
Er hat es nicht mehr ganz den Wilan gebracht, das ganze Risiko zu nehmen.
Das begreife ich, aber von der Dramaturgie her ist es jetzt sicher schon gewesen, wie das jetzt zusammengegangen ist. Mhm. Vielleicht hätte er lieber nichts gesagt und dann einfach aufgehört wie der Meier. Und aber klar, ich meine, es sind zwei schwierige Abfahrten, Kinder und Frau jeweils im Ziel, da gehst du nicht mehr aufs Ganze. Du willst ja wirklich nicht im letzten Rennen noch schwere Verletzungen kassieren.
Ja, ja.
Hast du ja gesehen, gerade beim ersten Kitzbühel-Rennen, ich meine, der Odermatt wäre fast gestorben und der Kilde wäre fast gestorben, oder? Wenn die sie sich retten können.
Das ist der Wahnsinn.
Crazy, ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, dort sind wir wirklich mit gefährlichen Situationen konfrontiert gewesen. Wie im Artikel 146.
Genau, aber ich habe eine vorgängige Frage, die mich erreicht hat, aus Olten.
Ja.
Ich lese vor. Eine Frage brennt mir auf der Zunge. Ich habe im Podcast nur schon zweimal gehört, dass Anwälte ihre Strafanzeigen eher bei der Staatsanwaltschaft einreichen als bei der Polizei. Wenn ich mich nicht täusche, war das bei unseren Strafverteidigerinnen, Klammer eher Opfervertreterinnen, mal ein Thema. Es könnte doch taktisch klug sein, die Anzeige bei der Polizei einzureichen und damit ein polizeiliches Ermittlungsverfahren zu provozieren. Die Beschuldigtenrechte gehen da weniger weit, wenn zum Beispiel die Polizei eine erste Einvernahme selbstständig durchführt.
Kannst du das bitte rausschneiden? Der Tipp. Der ist sehr gut und der sollte niemand hören. Ja, durchaus ein Aspekt. Gut, aber oft ist es sowieso so, dass es die Staatsanwaltschaft wieder, oft jasst die Staatsanwaltschaft auch wieder zurück an die Polizei mit so einem Ermittlungsauftrag.
Ja, ja,
können wir dann im nächsten Podcast drauf, im 147.
Wo dann oft Teilnahmerecht nicht gewährt werden.
Genau.
Also ob man da so viel gönnt. Warum gehen wir eigentlich lieber zur Staatsanwaltschaft als zur Polizei mit den Strafanzeigen?
Ja, es ist glaube ich, einfach der richtige Ort, um eine Strafanzeige zu deponieren, meiner Meinung nach. Vor allem gerade vom Juristischen her, auf der Gegenseite Juristin oder ein Jurist hat. Die Polizei muss dann sowieso oder sehr oft Rücksprache nehmen, wenn es darum geht, ist überhaupt ein Tatverdacht um einen
Hinreich und etc. Man muss auch ein unterscheiden, was ist für ein Delikt. Aber meistens, wenn ein Anwalt im Spiel ist, wo eine Strafanzeige schreibt, ist so etwas Gröbers.
Genau. Wenn es natürlich eine Akutsituation ist, geht man mit dem Klienten oder dem Klienten direkt zum Polizeiposten.
Ja, ja.
Und wenn es eine Betreuungslage ist und dann kommt man dort, ist dort die richtige Ort und kommt Hilfe.
Und ich habe auch schon wiederholt bei der Polizei Strafanzeige gestellt. Gerade auch vielleicht gerade in Kombo mit dem Staatsanwalt, dass dann der Polizist gerade Rücksprache nimmt, du involviert wirst, gerade wenn es dann brennt, wenn es dringend ist.
Genau, eher in akuter Situation.
Ja, ja. Ja. Aber ich weiß halt nicht recht, wo er die Tipps her hat. Aber so absolut machen wir es sicher nicht, wie jetzt das in dieser Frage durchscheint.
Nein, vor allem nicht mit dem Kalkül, aber können wir uns ja merken. Oder du schneidest ja eh raus von dem her.
Also, das 146 ist DPO, Einvernahmen mehrerer Personen und Gegenüberstellungen. Also der Grundsatz ist in StPO 146 Absatz 1, dass einzuvernehmende Personen sollen getrennt befragt werden. Der 146 sagt aber noch nichts über Teilnahmerecht. Die haben wir dann ja im 147 beim nächsten Mal.
Genau, im Absatz 2 dann wieder eine Art Ausnahme, dass man aber sehr wohl kann verschiedene Personen miteinander kann gegenüberstellen kann. Also genau. Nicht nur die Beschuldigten, sondern alle. Alle Parteien, alle Rollen, also Zeugen, Auskunftspersonen oder beschuldigte Personen.
Genau. Und vielleicht noch schnell sagen, was eine Konfrontationseinvernahme ist. Dort werden gleiche oder unterschiedliche Fragen an verschiedene Personen gerichtet. Es ist einfach eine Einvernahme, wo mehrere Personen befragt werden und man dann auch unmittelbar kann Stellung nehmen zu dem, was andere sagen.
Hast du das oft?
Konfrontationseinvernahme? Ja. Haben wir sehr viel, ja.
Ich finde eigentlich halt nicht so oft, ehrlich gesagt. Nein. Klar, wenn du mehrere Beschuldigte hast, hast du oft gerade eine Konfrontationseinvernahme. Aber hast du das auch mit Zeugen oder mit Auskunftspersonen schon gehabt?
Ja, sehr oft.
Ja, habe ich wenig, bis nie.
Jetzt staune ich aber gerade ein
bisschen. Ja, siehst
du? Also, es hängt
also, man ist einfach dabei, man hat das Teilnahmerecht, man kann Fragen stellen, aber dass man im gleichen Raum mit Zeugen und meine Klienten eine beschuldigte Person ist, das habe ich gerade so nicht in Erinnerung.
Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie Konstellationen liegen und wie glaubwürdig, glaubhaft die Leute sind und ob Widersprüche vorliegen.
Eines, allenfalls könnte man das sogar öfters machen. Du sparst ja immer gerade die Stellungnahme zu einer Zeugeneinvernahme, ja. Kann man gerade direkt die Stellung nehmen.
Vor allem auch, wenn du Teilnahmerecht eh gewährst, dann ist man sowieso im gleichen Raum.
Genau,
dann
ja.
Kann man sie eigentlich auch einmachen.
Gut, es gibt, ja, wenn ich das zweite Mal darüber nachdenke, ist es vielleicht oft so, dass man es zwar als Konfrontationseinvernahme ankündigt, aber dann halt oft meistens nur die Zeugin oder der Zeuge gefragt wird und am Schluss die beschuldigte Person gar keine Gelegenheit zur Stellungnahme hat, dann muss man kein weiteres Protokoll eröffnen, man muss nicht abmischen, man muss nicht nochmal das ganze Rösslispiel machen.
Aber du hast ja dann oft, dass der Zeuge heimgeschickt wird und nachher wird die beschuldigte Person zur Stellungnahme.
Ja, richtig, ja.
Aber ganz ehrlich, ich als Steher würde das anders machen, weil allenfalls sagt dann die beschuldigte Person etwas, wo gerade wieder eine Frage neu leitet und Zeuge. Aber ich glaube, das ist nach dem Gusto von der Staatsanwaltschaft.
Das ist sicher im Ermessen, genau.
Und damit haben wir eigentlich auch gerade gesagt, dass Konfrontationseinvernahme ist keine besondere Voraussetzung gebunden, außer mit Vorbehalt von der Recht von der Opfer. Das haben wir dann im 152, 53 und 154.
Mhm. Und hat man einen Anspruch auf eine Konfrontationseinvernahme? Frage ich mich gerade jetzt. Weil das Konfrontationsrecht ist ja etwas anderes als Konfrontationseinvernahme, richtig?
Du hast das Teilnahmerecht, aber das Recht auf eine Konfrontation. Ich glaube, du hast das Recht auf eine Einzeleinvernahme. Mhm. Wenn aber du den Eindruck hast, dass das rechtliche Gehör in einer Konfeinvernahme dir nicht hinreichend gewährt wird. Aber umgekehrt, dass du ein Recht auf eine Konfrontationseinvernahme hast, in der Konstellation, dass das aus Teilnahmerecht gewährt wird, würde ich jetzt mit Nein beantworten.
Genau, also Konfrontationseinvernahme ist nicht gleich ein Konfrontationsrecht. He?
Das aha, sind zwei verschiedene. Ist das okay?
Nein, ich frage mich, ich lese nicht, ich blättere noch gescheit um, aber ich lese nicht noch. Hast du noch nicht gefunden?
Also ich würde sagen, das ist eine Ordnungsvorschrift und entsprechend hast du kein Recht.
Genau, würde ich auch sagen. Das ist nicht mal eine Ordnungsvorschrift, das ist eine Kannbestimmung im Ermessen. Gut, Absatz 3. Gibt es noch gewisse Ausschlussmöglichkeiten?
Der Absatz 3 ist, finde ich, eine ganz spezielle Bestimmung, die ich jetzt so nicht in Erinnerung hatte. Ich lese ihn schnell vor. Sie können, also die Strafbehörden können einvernommene Personen, die nach Abschluss der Einvernahme voraussichtlich weiteren Personen gegenübergestellt werden müssen, verpflichten, bis zur Gegenüberstellung am Ort der Verfahrenshandlung zu bleiben.
Mhm.
Hast du das schon mal erlebt?
Nein, in dieser Konstellation nicht. Ich habe aber schon verlangt, dass wenn Zeuge A befragt wird und im Anschluss gerade ein guter Kollege vom Zeugen A, der Zeuge B befragt wird, dass man auffordert, dass der Zeuge A im Gang raus bleibt und nicht telefoniert, bis der Zeuge B im Raum innen ist.
Ja, oder dass man A begehrt, dass die Einvernahmen gerade sehr nacheinander sind und allenfalls eben das Kontaktverbot auferlegt, bis der Tag durch ist.
Genau, oder eben so mit 292er, wir dürfen nicht über das reden. Aber in dieser Form habe ich es jetzt auch noch nie erlebt, wie es da geregelt ist.
Mhm. Dann der Absatz 4. Die Verfahrensleitung kann eine Person vorübergehend von der Verhandlung ausschließen, wenn eine Interessenkollision besteht. Das ist der Fall und das habe ich doch auch über dir, dass eine unmündige Person, sagen wir im Jugendstrafverfahren, wird von einem älteren Teil begleitet Und dann kommen so hochsensitive Fragen, sagen wir, wenn ein Sexualdelikt in Frage steht. Und dann ist es ja oft so, dass du als befragte Person, wenn hinter der Mami sitzt, bist natürlich dann irgendwie befangen und kannst nicht recht Auskunft geben. Mhm. Und in so einem Moment habe ich schon verlangt, dass man dann die mitgenommene Vertrauensperson den Teil der Befragung rausschickt. Mhm. Weil ja einfach, es geht ja dann auch um Glaubhaftigkeit von der Aussage von der Jugendlichen oder vom Jugendlichen. Und das sollte ja dann nicht gemindert werden, weil jetzt die Eltern haben wollen begleiten. Hast du das auch schon gemacht?
Habe ich auch schon erlebt, aber sie das gar nicht müssen abbegehren, weil das irgendwie automatisch von der Verfahrensleitung erkannt worden ist.
Ja, dann meistens ist ja, wenn du eine Vertretung übernimmst, hast du ja auch Kontakt mit den Eltern und die meisten Eltern verlassen sich dann auf den Rat und der Jugendliche oder die Jugendliche genau. Ist dann begleitet, dann kommen sie gar nicht erst mit. Ja. Dann das 4, Absatz 4, Lit B, also nochmal ein Ausschlussgrund, diese Person im Verfahren noch als Zeuge oder Auskunftsperson oder sachverständige Person einzuvernehmen ist. Mhm. Also ich denke jetzt da ein vorübergehender Ausschluss von Privatklägern, die nachher noch als Auskunftsperson zu befragen sind. Das hat man ja oft.
Genau, aber das gilt eben glaub, nicht für den Rechtsbestand und die Rechtsbeständin.
Das ist eine gute Person. Frage.
Ja, also ich glaube nach Gesetzestext, wir müssen es halt nach Gesetzestext beantworten und dann steht einfach nur die Person, die allenfalls noch soll befragt werden. Und der Rechtsbestand wird in der Regel nicht befragt.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ja. Das ist wahrscheinlich so, also es wird quasi dann für die betreffende Person das Teilnahmerecht eingeschränkt. Das bedingt aber, wenn man dann in dem Moment allenfalls belastendes Beweismaterial gegen die Person generiert, dann sind die nicht verwertbar. Also das muss man dann konfrontieren, respektive wiederholen.
Ja, genau. Und,
das ist dann, glaube ich, der 147 Absatz 3. Aber zu dem kommen wir ja irgendwann. Ja.
Also der Reicher hat jetzt ehrlich einen langweiligen Artikel gefunden. Aber schön haben wir ihn hinter uns gebracht. Der 147er wird noch einiger spannender, richtig?
Ja, okay, ja. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.